Es tut uns leid, dass wir keinen Platz haben, damit die Menschen sich setzen können und von denen, ich hörte vor ein paar Momenten von einer Versammlung in New Albany, wo es 3000 Menschen waren. Das war eine Erweckung hier in der Versammlung und es ist wie an zu Hause zu kommen. Und wir sind froh, euch alle zu sehen, dass ihr da seid. Und wenn ich mich nicht vertue, sehe ich meinen Bruder aus Georgia hier. Ich kann deinen Namen jetzt nicht nennen, Bruder. Palmer von Macon, Georgia. Wir sind so froh, dass du hier bist, Bruder Palmer. Bruder Grace hier vorne. Wir sind froh, dich zu sehen. Und ich weiß, dass irgendwo im Gebäude ist Dr. Livet, einer der Sponsoren der Versammlung in Lima, Ohio. Wo er der Pastor ist der ersten Baptistengemeinde und mein persönlicher Freund. Und er war bei mir zu Hause und hatte uns besucht während der Versammlungen. Und er wird vielleicht eine Abend, wird er aufstehen und etwas auch sagen. Ich wollte, dass er meinen Platz einnimmt, um zu sprechen, aber er hat es abgelehnt. Wir hoffen vielleicht, dass morgen Abend oder irgendwann wird Bruder Livet in der Lage sein, ein Wort oder zwei zu sagen über die Versammlungen oder etwas, was immer der Herr auf sein Herz legt. Und es sind andere hier. Ich wünsche, wir könnten nur die Zeit haben, sie alle zu erkennen. Und wir sind froh, dass ihr mit uns da seid. Ich sehe einen kleinen Mann dort hinten, der mit einer Gruppe von Predigern gekommen ist, die mit uns, sie besucht mich heute Nachmittag. Sie sind von Arkansas und auch von Missouri. Und nun, heute Abend wollen wir die Zeit auskaufen, denn jeden Abend versuchen wir, um 9 Uhr fertig zu sein, wenn möglich. Heute Abend ist der Abend des Abendmahls und es wird ein bisschen später als gewöhnlich. Und morgen Abend, so der Herr will, möchte ich über das Thema sprechen, seid darum vollkommen und das vollkommene Opfer morgen Abend. Und dann, das ist am Karfreitag und dann Samstagabend werden wir durchnehmen die Grablegung, so der Herr will, am Sonntagmorgen, am Sonnenaufgangsgottesdienst um 6 Uhr, dann um 10 Uhr der Taufgottesdienst und um 10.30 Uhr die Sonntagsschullektion über die Wiederauferstehung und Sonntagabend einen gewöhnlichen Heilungsgottesdienst, so wie wir ihn haben, wenn wir auf den Evangelisationsfeldern sind. Und nun vertrauen wir, dass ihr eure Sünderfreunde und so weiter, dass sie kommen mit uns sein und dass ihr uns hilft in dieser Versammlung, die kommt, beziehungsweise in der Fortsetzung dieser Versammlung eher. Ich habe eine neue Bibel heute Abend, die mir gegeben ist von einem Dankerbruder. Und es ist eine große Sache. Das erste Mal, dass ich daraus predige, es ist ein bisschen komisch. Aber ich weiß, dass wir uns begegnet sind für einen einzigen Zweck. Und das ist, um den Zweck Christi weiter fortzuführen und Frieden zu finden in unseren Seelen, damit er uns zu besseren Männern und Frauen macht, zu besseren Dienern des Herrn. Und wenn wir jetzt kommen zu irgendeinem anderen Gedanken, nun, dann werden wir nicht durch den Herrn gesegnet werden. Wir sind gekommen, um dass uns geholfen wird. Wir kommen und schauen auf Gott. Und dies ist das Haus der Korrektur, wo Gott uns seine Segnungen gibt und uns korrigiert von unserem Unrecht. Nun, bevor wir das Wort öffnen, bitten wir den Heiligen Geist, uns zu helfen. Lass uns unsere Häupter dazu beugen. Gepriesener himmlischer Vater, in deine göttliche Gegenwart präsentieren wir uns jetzt als Hörer des Evangeliums und als Redner des Wortes. Beschneide die Lippen, die sprechen, und die Ohren, die hören, und die Herzen, die es empfangen. Und möge der Heilige Geist uns austeilen heute Abend und uns mitteilen die Wahrheit von Gottes ewiger Gnade für jeden Einzelnen. Damit, wenn wir dieses Gebäude heute Abend verlassen, können wir sagen, wie die kamen aus Emmaus, brannten unser Herzen nicht in uns, denn er sprach zu uns auf dem Wege. Dieses bitten wir in Jesu Namen. Amen. Nun, dort im Evangelium Matthäus, dem 26. Kapitel, im 27. und 28. Vers, ist der Text, aus dem ich lesen möchte. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Neuen Testamentes, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von die nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, da ich es neu trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Und nun werden wir über das Abendmahl sprechen. Und dieses ist das originelle Abend des Abendmahls. Das Abendmahl wurde zuerst gehalten in Ägypten. Dort war der Anfang des Abendmahls, welches das Passahlamm war, das geschlachtet wurde, welches ein Typ auf Christo war. Und viele von uns sind bekannt, ist die gesegnete alte Geschichte bekannt, dort, wie sie das Mahl einnahmen und wie sie durch die Wüste gingen für 40 Jahre. Und sie kamen heraus und da war nicht ein Schwacher unter ihnen. Und sogar ihre Kleidung war nicht fadenscheinig geworden, denn für 40 Jahre hatte der Herr sie dort erhalten. Was für eine gepriesene Sicherheit ist dieses uns heute Abend. Wenn das ein Typ ist, dann ist Christus der Gegentyp oder Antityp. Und wie Gott seine Kinder erlöste und sie nahmen dieses Mal und es war der Unterschied zwischen dem Leben und dem Tod. Die drinnen waren unter dem vergossenen Blut, nahmen das Abendmahl und keiner konnte das Mahl einnehmen, der außerhalb des vergossenen Blutes stand. Das Blut des Lammes wurde zuerst vergossen und dann wurde es auf den Türpfahl und den Fenstersturz gelegt. Und der Fenstersturz ist ein Querpfahl und der war der Dorf und das Lamm wurde geröstet und gegessen mit bitteren Kräutern und sie gürteten sich selbst und nachdem das Blut vergossen wurde und sie unter dem vergossenen Blut durchgegangen waren, waren sie gegürtet und bereit für den Marsch. Und das ist ein wunderbarer Typ heute Abend auf die Menschen, die das Abendmahl einnehmen. Es ist nicht, um Gemeinschaft zu haben oder assoziiert werden mit den Dingen der Welt. Weiter mit den Dingen der Welt. Sie müssen unter das Blut kommen, zuerst in das Blut kommen und gereinigt sein von allen Sünden, welches der Unglaube ist. Und dann werden sie mit dem Evangelium zubereitet und sie haben die gesamte Waffenrüstung Gottes an und sind bereit für das Heimholen zu jeder Zeit. Und es war das Zeichen des Todesengels, dass er nicht unterhalb dem Blut durchgehen konnte. Und der Todesengel stand auf und ging über das Blut hinweg. Und das ist, woher der Dichter seine Inspiration bekam, sagend, wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. Es war nahe der Stunde der Befreiung, als sie das Abendmahl annahmen, das geröstete Lamm und die Kräuter, die sie eingenommen haben, bevor sie hinweggingen. Nun, in diesem Typ, über den wir sprechen, es war vor vielen Jahren heute Abend, dass Christus genommen wurde oder das nahm, was wir kennen als das Mahl des Herrn, das Abendmahl. Und es ist etwas damit, dass er seinen Jüngern mitteilen wollte. Denn gerade bevor er hinweggeht, wollte er mit ihnen darüber sprechen. Und sie hatten einen Raum vorbereitet und sie hatten eine Zeit der Gemeinschaft. Und das Abendmahl bedeutet Gemeinschaft. Viele der Gemeinden haben eine geschlossene Gemeinschaft oder Abendmahl und das heißt nur für ihre eigene Gemeinde, wenn sie das Abendmahl haben. Aber wir sind keine Konfession, wir haben eine offene Gemeinschaft für alle und wir glauben, dass jeder Gläubige das Recht hat, am Tisch des Herrn und an der Gemeinschaft um die guten Dinge Gottes mit jedem Gläubigen, ohne auch Rücksicht zu nehmen auf Glaubensbekenntnisse, Farbe oder was immer er sein mag, dass alle von ihnen sollen trinken von derselben Segnung Christi. Nun, diese große Stunde war gekommen, unseres Herrn war gekommen, eine der größten Zeiten der Versuchung und wo seine gesamte irdische Reise war gekommen. Es war eine Zeit der Prüfung. Jesus ist durch Prüfungen gegangen, muss durch Prüfungen gehen, so wie wir durch Prüfungen gehen. Und die Bibel sagte, jeder Sohn, der zu Gott kommt, muss zuerst geprüft werden, ausgebildet und korrigiert. Nun, viele Menschen, es kommt der Test, wo die Prüfung für sie kommt. Es ist eine Zeit, wo es sich beweisen wird. Und die Bibel sagt, wenn wir nicht widerstehen können in der Prüfung, dann werden wir uneheliche Kinder. Und wir geben vor, dass Gott unser Vater ist, und dann ist er nicht unser Vater. Aber wenn wir richtig mit ganzem Herzen den Herrn Jesus angenommen haben als unseren persönlichen Erlöser, dann gibt es nichts auf dieser Erde oder in der gesamten dunklen Ewigkeit, das uns jemals trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist. Ich bin erstaunt an diesem Tag, dass es immer so viele Menschen gibt, die vorgeben, Christen zu sein, und wenn die erste kleine Versuchung kommt, dann fallen sie neben den Weg. Es zeigt, dass es eine intellektuelle Vorstellung von Christo haben. Das ist der Grund, warum so viele heute nicht mehr festhalten können. Es ist aufgrund eines intellektuellen Verständnisses. Intellektuell könnt ihr es glauben, aber es geht weiter. Christus anzunehmen, ist die Person Christi anzunehmen. Viele von uns nehmen die Religion der Christenheit ab, indem sie ein Glaubensbekenntnis erlernen. Andere nehmen die Christenheit an aufgrund Lehren über die Taufe. Andere glauben, dass sie Christen sind, denn aufgrund irgendeiner Emotion, die sie ausgeübt haben, so wie Preisen oder Tanzen im Geist oder das Sprechen mit Zungen oder dass sie irgendeine wunderbare Gabe haben, die sie vorzeigen können. All diese Dinge sind gut, wenn sie an ihrem Platz sind, aber Christus anzunehmen, ist die Person Christi anzunehmen. Und dann werden diese anderen Dinge automatisch ihren Platz finden. Nun, wenn Gott seinen eigenen Sohn nicht bewahrt hat vor dieser grausamen Prüfung, dann wird er dich und mich auch nicht vor der grausamen Prüfung verschonen. Und Jesus hier wurde mit der größten Prüfung konfrontiert, die er jemals gehabt hatte. In Gethsemane, es lag gerade vor ihm, wo ein und für immer der völlig genügende Prüfung kommen sollte, wo die Lasten der gesamten Welt auf seinen gesegneten Schultern lagen. Und da war niemand in all den Himmeln oder der Erde, der bei ihm hätte beistehen können, der es jemals hätte bestehen können, außer ihm. Und wir alle wissen, dass alle der Sünden, der vergangenen Sünden, der gegenwärtigen Sünden und der zukünftigen Sünden ruhten auf dieser Entscheidung. Und es war eines der größten Siege, den Christus jemals gewonnen hat oder bewiesen. Sein großes Messias sein, als er sagte zu Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das war der größte Sieg, den er jemals gewonnen hatte. Und all die Dämonen der Qual waren um ihn herum, um ihn zu versuchen und zu prüfen. Und wenn wir mit Gott in Ordnung kommen und wenn unsere Herzen rein werden und der Heilige Geist seinen Platz in unserem Herzen eingenommen hat, dann ist es die herrliche Sache, Prüfungen zu haben. Die Bibel sagt uns, unsere Prüfungen und Versuchungen sind mehr kostbar für uns als Silber oder Gold dieser Welt. Deshalb sollten wir dafür dankbar sein. Ich möchte nicht meine eigenen Erfahrungen, mich selbst in meine Erfahrung hineinbringen, aber wie es auch zu meinen Gedanken kommt, ich denke an den großen und schlussendlichen Test, den ich hatte in meiner christlichen Erfahrung. Es war dort in einem Krankenhaus, dort auf Spring Hill, als meine Frau dort im Leichenschauhaus gelegen hatte, eine Leiche, und sie war aus diesem Leben hinausgegangen, um bei Gott zu sein, und die Prüfungen und Versuchungen waren da. Nicht, dass jemand sagte, Billy, du bist ein heiliger Roller, das war nicht viel von einer Prüfung, aber diese anderen kleinen Prüfungen und so weiter, der Kritik der Menschen, mit denen ich arbeite, das war auch nicht viel von einer Prüfung. Aber die große Stunde der Prüfung kam, als Dr. Adair, ich habe es ihm wieder erzählt, dort im Krankenhaus, als wir zusammen saßen, und er kam zu mir in die Halle und begegnete mir und nahm mich bei der Hand und sagte, Billy, dein Baby stirbt. Und es gibt keine Möglichkeit, dass es leben kann. Es hat eine Tuberkulose, eine Gehirnentzündung mit Tuberkulose. Ich sagte, sicherlich nicht, Doktor. Und die Mutter lag dort, eine Leiche. Und ich wollte hineingehen und er sagte, komm mit mir. Und wir gingen in das Labor und er nahm dort ein kleines Glasröhrchen und schüttelte es. Und da schien dort ein Streifen drin zu sein. Er sagte, das ist der Keim der Gehirnentzündung. Und es ist in dem Baby. Und wir haben es aus dem Rückgrat rausgezogen, um den Spasmus zu befreien. Und er sagte, es war Gehirnentzündung mit Tuberkulose. Er sagte, er hat es von seiner Mutter herausgetrunken. Und wenn das Baby leben würde, würde es verkrüppelt und geschlagen sein. Aber er sagte, durch die Gnade Gottes wird das Baby jetzt gehen, um bei seiner Mutter zu sein. Und ich sagte, Doktor, ich möchte das Baby sehen. Er sagte, du kannst es nicht tun, Billy, aufgrund Billy Paul, deines Jungens. Er sagte, du würdest den Keim ihm übertragen. Und nachdem er mich versuchte zu ermutigen, so gut wie er konnte, als er das Gebäude verließ, dann ging ich herum und ging hinunter in den Keller. Und als ich dort war, das Hospital war nicht damals, wie es heute ist, und die Fenster waren offen und der Vorhang war weg und die Fliegen kamen hinein in die Augen der kleinen Menschen und ich habe die Fliegen weggeschüttelt von den kleinen Leibern, die dort waren, und das kleine Beinchen ging vor und zurück und ich sagte zu ihr, Sherry, Liebling, kennst du deinen Papi? Und es schien, als ob sie mir winken wollte mit der kleinen Hand, etwa 8 oder 9 Monate alt. Und ich schaute sie an und sie litt so schwer, ein kleines, unschuldiges Baby, bis eines ihrer kleinen blauen Augen über Kreuz ging. Oh, war so ein großer Schmerz. Oh, ich wünschte, ich hätte es auf mich nehmen können, jederzeit anstelle von ihr. Und ich kniete auf meinen Knien mit den Türen geschlossen und ich sagte, oh Gott, Vater, dort liegt meine Frau, die Mutter des Babys liegt dort im Leichenschauhaus. Und dort ist Billy Paul auf dem Bett und ist krank. Und hier ist mein Baby und stirbt. Du sicherlich, Herr, wirst sie nicht nehmen. Ich liebe sie. Und sie ist ihrer Mutter so ähnlich. Und ich möchte sie großziehen. Möchtest du bitte, oh Gott, ihr Leben geben? Und wie ich aufschaute, und ihr wisst alle, ich bin immer den Visionen unterstellt gewesen. Es schien, als wie ein schwarzes Laken entfaltete sich, kam herunter. Und es ist, als ob Gott mein Gebet nahm und es mir in mein Gesicht zurückschleuderte. Ich sagte, was habe ich getan, Gott? Habe ich deine Gesetze übertreten, dass ich diese Bestrafung haben soll? Wenn es so ist, dann offenbare es und ich werde Buße tun. Ich werde alles tun, aber nehme nicht mein Baby. Und ich sah, dass sie trotzdem ging und ich stand auf und dann kam die Wut über mich und da war das einmal in meinem Leben, so wo ich zurückdenken kann, wo im entscheidenden Moment mein Gethsemane, als ich kaum mich am Bett festhalten konnte, sagte der Teufel, da hast du es, das ist deine Belohnung dafür, dass du versuchst, ihm zu dienen. Meinst du, dass er deine 21 Jahre alte Mutter nehmen wird und sie dort legen in das Leichenschauhaus? Und dann wird er dein kostbares Baby nehmen, dein eigenes Fleisch und Blut, und dann wird er dir dein Gebet direkt in dein Gesicht zurückschleudern, und dann willst du mir immer noch sagen, dass du ihm dienen willst? Ich stand zwischen den Meinungen, es musste entschieden werden, aber dann habe ich meine Hand auf ihren kleinen Kopf gelegt und ich sagte, der Herr hat es gegeben und der Herr hat es genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Und ich fühlte eine Erleichterung. Ich sagte, Sherry, Liebling, Papa kann nicht dorthin gehen, wo du jetzt bist, aber der Papa wird eines Tages kommen. Ich lege dich in die Arme deiner Mutter und beerdige dich, aber der Papa wird dich eines Tages wiedersehen. Mr. Eisler, der vielleicht heute Abend gegenwärtig sitzt, ich kann ihn in der Menge nicht sehen. Er ist der Ex-Staatssenator hier aus Indiana. Ich ging die Straße hinauf. Ich denke, Mr. Eisler, du denkst daran. Ich hatte meine Hände hinter mir und ging zum Friedhof dort auf der Flut und weinte. Und ich ging dorthin am Abend und eine alte Turteltaube saß dort im Baum und würde für mich singen. Und es schien, als dort in dem Wehen über diesen Pinienbäumen, es schien als ein Lied, das zu mir wispert und sagt, dort ist ein Land auf der anderen Seite des Flusses, was wir nennen das Süße vor immer, und wir können es nur diesen Strand nur erreichen durch Glauben. Einer nach dem anderen erreichen wir das Portal, um dort zu wohnen mit den Ewigen. Eines Tages werden sie die goldenen Glocken für dich und mich erklingen lassen. Und Mr. Eisler fuhr seinen alten Lastwagen, sprang aus und legte die Arme um mich. Er sagte, ich habe dich predigen gehört an der Ecke, Billy. Ich habe dich gesehen, wie du standst in dem Tabernakel. Ich hörte, wie du die Glaubenslieder singst und wie du Christus erhoben hast. Aber was sagst du, wie er war? Er hat deinen Vater genommen, deinen Bruder, deine Frau, dein Baby. Sage mir, was bedeutet er dir jetzt? Ich sage, Mr. Eisler, wenn er mich senden würde in den Bereich der Verlorenen, würde ich ihn immer noch lieben. Denn eines Tages dort in einem alten Kohlenschuppen, da ist etwas geschehen hier in meinem Herzen und es gibt nichts, was dieses herausreiben kann. Es war nichts, was ich getan habe. Es war Gottes ewige Gnade, die mich hielt in der Stunde der großen Entscheidung. Und wenn unser gesegneter Herr dort in Gethsemane, als er dort hineinging, er war abgelehnt in Jerusalem und der Hohe Rat würde sein Leben nehmen, als die ewige Bestimmung von jeder Seele, die jemals war oder jemals sein würde, auf der Erde ruhte auf seiner Entscheidung. Oh, wie klein war meine Handlung im Vergleich dazu. Wie klein war eures im Vergleich dazu. Es ist so schade, dass wir diesen kleinen Dingen nicht widerstehen können. Aber in diesem großen, entscheidenden Stunde, bis er so litt, er wusste alle Dinge, und bis das Wasser und das Blut sich trennten in seinem Leib und die großen Tropfen wie Schweiß von Blut tropfte herunter von seiner Stirn. Und er starb mehr Tode in Gethsemane, als er auf dem Kreuze starb. Er war gerade vor dem Ereignis und bevor das große Kampf beginnen würde. Und dort nahm er das Abendmahl und er brachte seine Jünger zusammen, um die Dinge mit ihnen zu besprechen. Und so ist die Weise, wie er es für dich und für mich tut, gerade bevor der große Kampf des Lebens beginnt. Bevor der große Kampf von richtig und falsch in uns anfängt zu kämpfen, bringt uns Gott zu einem Gethsemane. Er bringt uns zum Abendmahl, zu der Gemeinschaft, und er bespricht es mit uns. Dort draußen in Phoenix, Arizona, da war ein kleines Trio, das sang für mich. Ich würde es gerne mit Jesus besprechen. Ich möchte sagen, Jesus, du liebtest mich, als mein Pfad so schmal wurde, als es so dunkel war, dass ich nicht weitersehen konnte. Du liebtest mich, als es so dämmerig war. Und dann geht das kleine Lied weiter und sagt, ich möchte es mit ihm besprechen. Und es ist eine gute Sache, dass Männer und Frauen hier auf dieser Erde anhalten in der Reise des Lebens, um es mit Jesus zu besprechen. Habt Gemeinschaft mit ihm in einer Gemeinschaft und der Kampf beginnt und die Prüfung und das Versuchen. Jeder Sohn, der zu Gott kommt, muss geprüft werden. Nun, das Abendmahl ist kein Fehler. Es ist nicht zu dem Zweck gegeben, worüber viele Menschen denken, dass es ist. Es wird gelernt durch verschiedene Konfessionen in den Kirchen, dass sie es sagen, es ist der letzte Ritus, der Erlösung angehört, zur Erlösung bestimmt ist. Aber das Abendmahl gehört nicht zur Erlösung. Das Abendmahl gibt euch keine Erlösung. Wenn immer ihr es in eurem Tod nimmt oder was immer es ist, es hat nichts mit eurer Erlösung zu tun. Es ist ein Gedächtnis. Jesus sagt im Evangelium, er sagte, tut dies in Erinnerung an mich. Er lehnte es nicht oder es zeigte nicht zur Erlösung, sondern es ist ein Gedächtnis eines vollendeten Werkes, das für euch getan worden ist durch den Heiligen Geist. Es ist ein Gedächtnis. Nun, es sind viele, die nehmen das Abendmahl und sind noch nicht gerettet. Viele essen das Passahlamm, aßen das Passahlamm und verdarben in der Wildnis. Und viele nehmen das Abendmahl heute, die niemals Gott sehen werden. Aber ihr könnt nicht ein Teilhaber seiner Erlösung sein und ihn nicht sehen. Denn die Erlösung ist eine Gabe Gottes. Und das Abendmahl ist ein Gedächtnis des großen, völlig genügenden Opfers, das getan wurde vor dieser Erlösung. Es ist, um die Menschen sehen zu lassen, dass wir glauben an den Tod, die Grablegung und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus glauben. Es stellt ein vollendetes Werk dar. Die Erlösung war einmal nicht vollendet. Es war ein Opfern eines Ziegenbocks oder eines Schafs. Es war im Alten Testament, denn das Blut des Alten Testamentes konnte nicht für die Sünde büßen. Es konnte die Sünde nur bedecken. Aber es zeigte zu einer Zeit, wo es vollendet werden würde. Morgen Abend werden wir direkt über das sprechen. Aber es war nur ein Typ. Aber als Jesus kam und sein Blut auf Golgatha vergossen wurde, war es eine völlige Scheidung von der Sünde. Es nahm die Sünde hinweg. Es ist der einzige Mittel zur Rettung. Es gibt nicht das Beitreten einer Kirche, keine Briefe der Gemeinschaft, kein Ritual in der Taufe. Es gibt kein Abendmahl oder nichts oder irgendein Ritus von irgendeiner Art, der von Gott gelassen wurde, der Erlösung angehört. Es ist alles im Gedächtnis eines vollendeten Werkes. Die Wassertaufe rettet euch nicht, so wie viele Menschen denken, dass sie es tut. Wassertaufe ist ein Gedächtnis in den Tod, des Begräbnis und der Wiederauferstehung des Herrn. Es rettet euch nicht. Das Abendmahl ist zum Gedächtnis seiner großen Qual und dass er hinausging und seines zerbrochenen Leibes und dass sein Blut vergossen war. Es ist nicht das wörtliche Blut. Es ist nicht der eigentliche Leib, sondern es ist in Gedächtnis von seinem eigentlichen Leib und auf seines kostbaren Blutes. Und wir nehmen dieses als eine Anweisung, als ein Gebot. Und Jesus hat uns geboten, dies zu tun. Und solange wie er hinwegbleibt, sollen wir es nehmen. Und wir haben ein großes, wunderbares Bild Dort in dem Buch, in dem Hebräerbrief der Hebräer des 7. Kapitels. Und ich möchte lesen aus Hebräer 7 einen kleinen Text, um einen Text zu haben, um den da mitzunehmen. Dieser Melchisedek, der König von Salem, der Abraham zurückbrachte von den Königen und ihn segnete, zu dem der Patriarch Abraham den Zehnten gibt von der eroberten Beute, dem König der Gerechtigkeit und der König Salem, welches der König des Friedens ist. Bemerkt, wir möchten zurückgehen, und Paulus bezieht sich hier auf einen Charakter des Alten Testamentes. Und im 1. Mose nehmen wir das Leben Abrahams vom 12. Kapitel des 1. Mose. Gott gibt Abraham die Verheißung, und durch Abraham würde der gerechte Same kommen. Und Abraham, viele glaubten, dass er ein Jude war, aber er war es nicht. Abraham war ein Heide, ein Chaldäer aus der Stadt Ur. Aber er wurde Gottes Diener, nicht weil er anders war als alle anderen, sondern aufgrund der Erwählung Gottes. Und ihr seid nicht errettet, weil ihr eine gute Person seid. Ihr seid errettet, weil Christus euch erwählt hat. Kein Mensch sucht Gott, Gott sucht die Menschen. Jesus sagte, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, mein Vater zieht ihn zuerst. Und wenn wir hier nur einen Moment einhalten könnten und erkennen die große Wichtigkeit dieser einen Sache, dass es Gott war, der euch erwählt hat, weil nicht willens, dass ihr vergehen solltet, aber er gab euch die Gelegenheit und rief euch und erwählte euch, sein Diener zu sein. Was könnte mehr kostbar sein als dieses? Dass ihr keine Wahl habt, ohne dass ihr eine Wahl habt. Es wäre völlig unmöglich, dass irgendein Mensch Gott suchen könnte, denn er durch seine Natur ist ein Sünder. Und er hat nichts in sich, das ihm ein Verlangen geben könnte, um Gott zu dienen. Könntet ihr zu dem Schwein gehen und ihm sagen, dass es für einen Fehler tut? Er ist ein Schwein von Natur aus. Könnt ihr ihm sagen, seine Diät ist verkehrt? Sicherlich nicht. Durch die Natur ist er ein Schwein. Du könntest ihm sagen, er soll ein Lamm sein, aber er ist zufrieden als ein Schwein. Und ein Sünder ist zufriedengestellt, der als Sünder, denn seine Natur ist die eines Sünders. Und hier ist es, wir wurden alle geboren in Sünde, geformt in Sündhaftigkeit und kamen in diese Welt mit Lügen auf den Lippen. Von Natur aus ein Kind des Ungehorsams, ohne Gott und ohne Hoffnung. Und der Zorn Gottes ruhte auf uns. Aber durch die Liebe und Gnade Christi, Gott in seiner souveränen Gnade und seiner Allmacht, knopfte an unser Herz und gab uns die gesegnete Gelegenheit und hat euch umgedreht und hat euch auf eure Straße hinaufgeschickt. Wie könntet ihr das ablehnen? Er verändert eure gesamten Wünsche. Er dreht euch um und lässt euch einen neuen Weg beginnen. Ihr werdet dumm sein der Welt gegenüber, aber ihr werdet gesegnet sein im Angesicht Gottes. Gesegnet sind die, die hungrig und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen erfüllt werden, sagte unser Herr Jesus. Gott durch seine erstaunliche Gnade bemerkt, es war es das, was Gott tat, was Gott rief. Ihr hattet keinen Willen, um zu rufen. Ihr könntet keine Verlangen haben zu rufen, denn eure Natur war völlig ihm gegensätzlich. Aber Gott durch seine Erwählung hat euch gerufen und euch herumgedreht und hat eure Zuneigungen an Christus zugewandt und die Dinge, die für den Dingen, die von oben sind. Wie könntet ihr das ablehnen? Gott zeigt in Abraham, was er für uns alle tun würde. Nicht nur war die gesegnete Verheißung der Auferstehung und des ewigen Lebens Abraham gegeben, sondern auch seinem Samen nach ihm, den Berufenen, den Auserwählten Gottes. Und wir bemerken, Abraham war eines Tages in dem Feld, wo er beisaß, war, und sein Bruder, er rief ihn, Lot. Es war sein Neffe, der Sohn seines Bruders. Und die Zeit kam zur Prüfung. Und Lot wurde schwach in der Prüfung. Er war das vollkommene Bild des fleischlichen, gesinnten Gläubigens heute. Als die Zeit der Prüfung kam, in einem unfruchtbaren Land zu bleiben, Abraham gab ihm die Wahl. Und Lot hat seine Augen erhoben und sah die Felder und das Tal und dass es voller Gras war. Und es war voll feinen Häusern und es war voll von Sünde und es war, aber Lot, er war einer fleischgesinnten Natur, er liebte die gegenwärtige Welt mehr als die Dinge, die kommen sollten. Er wählte ein luxuriöses Leben in diesem Leben anstelle eines Lebens danach zu haben. Abraham war der perfekte Typ eines wahren Gläubigen, wo er gewaschen war im Blut des Lammes und dessen Zuneigung auf den Dingen ruhten, die von oben waren. Und er sagte, ich werde meinen Weg nehmen mit den wenigen des Herrn, Verachteten des Herrn. Egal, ob es ihm meine Popularität kostet, was immer es kostet, ich werde den Weg nehmen mit den Verachteten des Herrn. Und er erwählte, dort in dem Land zu bleiben, wo Gott ihn hingestellt hatte in der Zeit der Prüfung. Und ich frage mich heute Abend, ob ich zu Menschen spreche, die einmal einen Anfang mit Gott gemacht haben und die mit Gott durchgehen wollen. Aber wenn die Zeit der Prüfung kommt, dann erwählt ihr es eher, mit der Welt in die Welt zurückzugehen und den Dingen der Welt, oder habt ihr den rauen Weg, den alten Weg der Erlösung genommen? Habt ihr es wie Moses getan, als er unter der Prüfung stand, als er seinen Fuß auf dem Thron Ägyptens hatte? Aber er hatte den Reichtum Christi größer erachtet als alle Reichtümer Ägyptens. Er hat Ägypten verlassen, denn es war ihm egal, wie viel Gold sie hatten und wie viel Popularität. Er nahm Gott bei seinem Wort und ließ die Dinge Ägyptens zurück und wählte den Schmach Christi größer als den Reichtum Ägyptens. Was tun wir, wenn wir in die Prüfung kommen? Wenn die harten Versuchungen kommen, wenn sie zu dir sagen, weil du dich von den Dingen der Welt getrennt hast, dass du ein religiöser Fanatiker kommst, kommt dann die Belastung, es muss kommen und du müsst eure Wahl treffen. Aber ich würde eher unter den Schatten des Allmächtigen ausharren. Ich würde eher meinen Weg nehmen und wie Jakob ein Kissen aus Stein haben. Ich würde lieber von der Welt geachtet werden als ein Verrückter, als dass ich alle Reichtümer und Segnungen hätte, die diese Welt mir bieten könnte. Denn größer sind die Segnungen Gottes als alle Reichtümer und das Gold und Silber dieser Welt. Nun bemerkt, dann, als die große Prüfung kam und Lot hinunterging in die Sünde, denkt daran, er ging von dem Berge hinunter in die Ebene. Er fiel zurück. Ein vollkommener Vertreter der fleischgesinnten Christen, so der sogenannten Christen heute. Er erwählte es, den Weg der Einfachheit zu geben, ein Blumenbett der Leichtigkeit, anstelle wahrhaft zu stehen zu bleiben in der Zeit der Versuchung. Aber schlussendlich kam er in Schwierigkeiten und ihr werdet es auch so sein. Wenn ihr in eher das Federbett der Leichtigkeit wählt, denkt daran, ihr werdet in Schwierigkeiten geraten. Eure Sünden werden euch finden, einholen. Und Gott wird euch eines Tages einholen. Eines Tages der König, der heidnische König einer großen Region kam und nahm Lot und seine Kinder und seine Frau und alles, was er hatte, und führte es gefangen mit ihm hinweg. Und eines Tages, mein schwacher Freund, wenn du nicht unter dem Blut bleibst, werden das König, die Königreiche Satans, werden dich einnehmen und dich hinwegtragen, weit hinweg, wenn du nicht unter dem Blut ausharrst. Und Abraham, ein Typ des Gerechten, er war so besorgt über seinen Neffen, ein Repräsentant des Wahren, ein wahrer Christ, der geprüft und erfunden wurde und erprobt war. Nun, die Frauen hatten viel damit zu tun. Das Weib Lots war fleischlich gesinnt, sehr fleischlich gesinnt. Sie steht heute in dem Feld als Säule aus Salz, Salzsäule, als eine Schande für die, die vorbeigehen. Sarah, eine schöne Frau, sie wollte das tun, was Gott von ihr verlangte. Sie respektierte ihren Ehemann, wo wir so definitiv drüber gesprochen haben gestern Abend, und sie hielt aus mit Abraham, egal wo immer, was immer kam oder ging. Sie blieb bei ihm, denn er blieb bei der Verheißung. Das ist die Sache. Und als Lot hinweggeführt wurde, ging das Herz Abrahams mit für ihn ein und er sammelte eine Armee von seinen Knechten und ging seinem Bruder hinterher. Oh, was für ein wunderschöner Typ. Und er nahm ihre Schwerte und hat diese Könige in Stücke gehackt, bis keiner mehr von ihnen übrig war. Und das ist der Typ des Prediger des Evangeliums, wenn er sieht, dass die Sünde seine Gemeinde erwischt hat und die Menschen ergriffen hat, dann nimmt er dieses gesegnete Evangelium, das Schwert des Geistes, und er schneidet sie in zwei und schneidet, bis er die Sünde hinausschneidet von der Gemeinde, und wenn er ein wahrer Diener Gottes ist. Er entfernt all den Unsinn, all das Verleumden, und er bringt alle Dinge hinweg, all die fleischliche Natur und all das von der Welt, was hinein in seine Gemeinde eingeschlichen hat. Wenn ein wahrer Diener Gottes ist, nimmt er das Schwert und schneidet von einer Seite bis zur anderen, bis er alles rausgeschnitten hat. Und dann, als er Lot gefunden hatte, seinen zurückgefallenen Brüder und die Kinder, und er brachte sie zurück zur Versöhnung. Bemerkt, dieser große König kam von Jerusalem herab und begegnete ihm Melchisedek. Was für eine Art von Mann war das? Er wurde genannt König von Salem, welches jeder Lehrer weiß, dass Salem war Jerusalem. Es wurde Salem genannt, bevor es Jerusalem genannt wurde. Wer war dieser Mann, der ihm dort begegnete? Er dachte, dass er den richtigen Schritt genommen hat. Wer war die Person, die bei ihm stand? Beobachtet, wer er ist. Er ist der König von Jerusalem. Und er ist auch der König des Friedens. Dort im dritten Vers, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Ahnen, ohne einen Anfang der Tage und ohne das Ende des Lebens. Wer war dieser große Prinz, der ihm begegnete, nachdem der Kampf vorbei war? Lasst uns zum 1. Mose gehen, in das 14. Kapitel, dort im 18. Vers. Und Melchisedek, der König von Salem, brachte hervor Brot und Wein. und segnete ihn und sprach: Gesegnet seist du, Abraham, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Nachdem der Kampf vorbei war und der Sieg errungen war und als die Erklärung gemacht abgeben wurde, Melchisedek begegnete Abrahams auf der Ebene und brachte Brot und Wein und bot es ihm dar. Und wer kein anderer war das als der eine, der Abraham ein Jahr später begegnete. Er saß unter dem Baum und sprach zu ihm. Und dieser selbe Melchisedek sagte: Ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis ich es wieder aufs Neue trinke mit dir im Königreich meines Vaters. Nachdem der Kampf vorbei ist, wenn der Sieg gewonnen ist, errungen ist, dann werden wir es aufs Neue trinken in seinem Königreich, wenn der letzte Kampf gekämpft ist, wenn das letzte Schwert getötet, das letzte Böse auf Erden getötet hat und die große Gemeinde des lebendigen Gottes triumphiert. Christus wird ihnen in der Luft begegnen mit Brot und Wein wiederum und das Mahl mit ihnen halten und für Ewigkeit in der Gegenwart des Vaters sein. O müder Pilger, heute Abend, komm zurück in des Vaters Haus, komm heraus aus Sodom. Du bist durch das Blut versöhnt worden und es ist ein herrlicher Abend des Gedenkens, als unser großer Melchisedek, der keinen Anfang der Tage hatte, noch Enden des Lebens, aber ist ein König und ein Prinz für immer und für immer. Und der Heilige Geist heute Abend ruft den Ungeretteten zu. Nun, wenn ihr ohne Christus seid und wenn der Kampf für euch vorbei ist, wenn ihr ihm begegnen wollt in Frieden und das Abendmahl mit ihm einnehmen und ihr versprechen habt, dass ihr ihn liebt und euch trennt von den Dingen der Welt, nehmt das altraue Evangelium und in dem altrauen Weg und trinkt den Becher der Bitternis und der Verfolgung dieser Welt. Und trinkt die bitteren Pillen der Verfolgung dieser Welt. Es wird uns durch die Bibel gegeben, dass wir den süßen Wein des Himmels eines Tages trinken werden, wenn wir ihn im Frieden dort begegnen, zwischen Himmel und Erde, wenn er kommt, uns das Mahl zu geben. Mögen unsere Herzen darüber nachdenken. Ich werde es wiederum mit euch trinken in dem Königreich meines Vaters, wenn er kommen soll, bevor ein anderes Ostern kommt. Wenn du sterben solltest, bevor ein anderes Ostern kommt, es wird dieses große Ereignis nicht verhindern. Denn ich sage dies aufgrund des Wortes des Herrn, dass diese, welche in Christus schlafen, sollen zuerst hervorkommen. Und wir, welche leben und übrig sind, werden mit ihnen hinaufgenommen, um ihm, dem Herrn in der Luft zu begegnen. Und der große Melchisedek des Himmels, der König nicht des natürlichen Jerusalems, aber der König des himmlischen Jerusalems, des neuen Jerusalems, wird uns begegnen und uns wird das Wein und das Brot serviert werden. Heute Abend nehmen wir die Symbole davon, was immer wir werden sollen es tun, bis er wiederkommt. Mögen wir aufrichtig gefunden werden, während wir unsere Häupter beugen für einen Moment des Gebets. Jeder bitte so still wie möglich in diesem heiligsten, feierlichsten Moment. Oh, wie einfach es ist, diese Dinge vorbeiziehen zu lassen. Die Bibel sagt, wir sollten diese Dinge vorbeiziehen lassen und eine solche große Erlösung vernachlässigen. Es ist so einfach, es zu vergessen. Wir kommen nicht zur Gemeinde, um gesehen zu werden. Wir kommen nicht, um ein gutes Singen zu hören oder eine gute Predigt. Wir kommen zur Gemeinde, um anzubeten, Gott anzubeten. Ein jeder von uns und unsere sterblichen Wesen haben eine Seele, die ihm eines Tages begegnen muss. Und am Abend des großen Tages der Kreuzigung, in Gedächtnis seines Heimgangs, Heute Abend, wenn ihr kein Christ seid, wenn ihr Christus in eurem Leben nicht als Erlöser angenommen habt, seid ihr überzeugt genug durch das Predigen des Wortes und ist der Heilige Geist in eurer Nähe und sagt euch, ihr seid schuldig? Nun, dreht euch, wendet euch um und beginnt den anderen Weg. Würdet ihr dieses erklären, indem ihr eure Hand hebt und sagt, Bruder Branham, bete für mich? Nun, ich gebe jetzt eure Gebete Gott, dass er euch gnädig wird. Würdet ihr die Hände heben? Gott segne dich, Herr. Jemand anderes, Gott segne dich. Gott segne dich, Herr. Gott segne dich dort. Gott segne dich, Frau. Gott segne dich. Du sagst, Bruder Branham, meint, bedeutet das etwas, wenn ich meine Hand hebe? Ja, es ist nur der Unterschied zwischen Leben und Tod. Was ist größer als Leben? Ihr liebt, ihr schaut die Natur an, ihr liebt es und ihr hasst es, davon hinwegzugehen. Aber dort über der Straße hier, wo die Frau meines Bruders starb, eines Morgens viele Zeit, Jahre hinweg, und die kleine arme Ruth hat ein Haupt erhoben, da war ein Rotkehlchen, das saß dort in den Bäumen. Und sie wollte es noch einmal sehen, oh, wie sie die Natur liebte. Aber eines Tages, wenn Jesus kommt, dann wird sie die Vögel der Ewigkeit singen hören. Und die unsterblichen Blumen werden wachsen. Der wird keine Krankheit, kein Kummer, kein Tod sein. Denn sie hat ihren Frieden mit Gott gemacht und hat den großen Christus angenommen, der für sie starb. Würde diese gesegnete Zusicherung, die nicht versagen kann, das gesegnete Wort Gottes kann nicht lügen. Es hat das ewige Leben verheißen, denen, die da glauben. Wollt ihr die Hände erheben? Es zeigt, dass dein Geist in euch ist, der eine Entscheidung getroffen hat. Gott segne dich, Frau. Etwas in euch, ein Geist. Aber durch die Natur sollen eure Arme runterhängen. Aber wenn ihr die Hände erhebt, trotzt ihr dem Gesetz der Erdanziehung. Es muss übernatürlich sein. Es ist gegen die Wissenschaft. Gegen alle wissenschaftlichen Dinge. Denn ihr habt das Gesetz der Anziehung durchbrochen. Es kann nicht getan werden, es sei denn, es gibt etwas Übernatürliches. Eure Arme würden ständig runterhängen. Aber wenn ihr in euren Herzen die Geschichte des Evangeliums glaubt und eure Entscheidung heute Abend getroffen habt, dass ihr mit der Sünde fertig seid und an diesem schönen Nähern von Golgatha, wenn morgen um 3 Uhr im Gedächtnis wir dieses feiern, den Tag, als Jesus starb für unsere Erlösung. Und ihr denkt genug davon und der Heilige Geist ist gekommen und hat an euer Herz angeklopft und ihr habt es angenommen. Ihr sagt in eurem Herzen, hebt die Hände. Das zeigt den Menschen und Gott, dass ihr es glaubt und annimmt. Gott segne euch alle, ihr kleinen Kinder, 3 oder 4 auf dem Altar, kleine Jungen und ein Mädchen, 18 Jahre alt. Sie haben alle ihre Hände auf einmal erhoben. Jesus sagte, lasst die Kindlein zu mir kommen, verwehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Himmelreich. Noch ein anderer, bevor wir beten. Gott segne dich, Frau. Du magst viele Dinge getan haben, Frau im Leben. Aber das ist wahr. Ich glaube, du bist eine ehrliche Frau. Und denk daran, du könntest deine Hand nicht erheben, teure Schwester, es sei denn etwas in dir, tief unten in dir, würde dir das sagen. Es mag ein bisschen verrückt sein für den Menschenverstand, aber Bruder, wenn der Doktor von der Tür weggeht und sagt, du bist zu Ende, und wenn er weggeht und er zieht diesen kleinen Leib von dir raus im Blut, dann brauchst du nichts mehr machen, dann sind sie weg. Oh mein. Und dann wollen sie versuchen, in dieser Stunde versuchen sie Buße zu tun. Und Gott sagte, ich kann nur lachen. Tut die Dinge, während ihr bei Verstand seid. Vater, während wir diese Botschaft so nahe bringen, Und die Ernte ist von 15 Menschen, die ihre Hände erhoben haben, die Sünder gewesen sind all ihr Leben. Und nun, durch Gnade, hast du zu ihnen gesprochen. Dreh sie um und lass sie Golgatha sehen. Und lass sie hören, diese Worte, die aus den Lippen deines Sohnes Gottes kommen. Vater, vergib ihnen. Sie wussten nicht, was sie taten. Aber heute Abend haben sie das Evangelium angefangen. Wir hören ihn sagen, noch ein paar Tage davor, er, der meine Worte hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, hat immer währendes Leben und soll nicht in das Gericht kommen, sondern ist vom Tod ins Leben hinübergetreten. Wir bringen sie dir als deine Kinder. Möge dein ewiger Segen auf ihnen ruhen. In Christi Namen beten wir dies. Mögen sie am Sonntagmorgen kommen und ihre Kleider mitbringen und sagen, ich möchte ein öffentliches Bekenntnis dieser Welt gegenüber abgeben, dass ich ein Gläubiger bin. Ich wünsche jetzt getauft zu werden im Namen des Herrn Jesus Christus, ihn anzurufen, dass er mich mit dem Heiligen Geist füllt und mich durch mein Leben trägt. Bless, segne diese jungen Frauen, Männer, die Alten und die kleinen Kinder. Sorge für sie, Vater, sie sind dein. Und als Frucht dieser Botschaft heute Abend präsentiere ich sie dir als die Eigenschaft. Sie sind jetzt in deiner Hand als Liebesgaben von Gott, dem Vater. Und ich bete, dass du für sie sorgst durch das Leben. In Jesu Namen bete ich das. Amen. Wir sind froh, euch heute Abend hier zu haben und so glücklich, dass ihr gekommen seid. Und morgen Abend ist unsere Botschaft über die Vollkommenheit. Das ist über die Vollkommenheit des Gläubigen. Und wenn kommt, bringt jemand mit euch, wenn eure eigene Versammlung keine Versammlung kann. Und nun werden wir dieses Abendmahl haben. Vielleicht, ich bin ein paar kleine 10 Minuten zu spät und wir werden euch rauslassen, die gehen müssen. Und die da bleiben möchten, das Abendmahl einzunehmen und die Fußwaschung mit uns. Wir glauben absolut, dass wir alles tun, was Jesus uns überlassen hat zu tun. Und wenn er in meiner Generation kommt, wird...